In jener Nacht geschah's, während der Hundswache. Ahab kam wieder einmal aus dem Niedergang hervor, wo er sich untergestellt hatte und hinkte hinüber zu seinem Zapfenloch. Plötzlich warf er den Kopf zurück und sog heftig die Seeluft ein wie ein wachsamer Hund, wenn sich das Schiff einer Kannibaleninsel näherte. Nahebei müsse der Wal stehen, behauptete er, und bald verspürte auch die ganze Wache den eigenartigen Geruch, den Pottwale zuweilen auf große Entfernung ausströmen. Ahab warf einen prüfenden Blick auf den Kompass und dann auf den Flügel, um auszumachen, woher der Geruch kam. Und als er hastig den Kurs änderte und Segel wegnehmen ließ, da wusste jedermann, wie es stand. Wie richtig er in seiner Voraussicht gehandelt hatte, bewies beim Morgengrauen ein langer, ölig glatter Fleck inmitten kleiner, riffeliger Wellen, der wie der metallisch blanke Mündungsschwall eines tiefen und reißenden Stromes vor ihnen lag. Ausguck besetzen und lass die Freiwache antreten. Dago ergriff drei Handspaken auf einmal und donnerte sie gegen die Planken überm Logis, dass die Schläfer auffuhren wie zum jüngsten Gericht und augenblicks mit ihrem Zeug in der Hand an Deck waren, als hätte das Lug sie ausgespien. »Nichts zu sehen?« rief Ahab mit zurückgeworfenem Kopfe hinauf. »Nichts zu sehen, Sir, noch nicht«, scholl die Antwort herab. »Rahmsegel und alle Lehsegel setzen!« Als alle Segel standen, warf er die Jolle los und ließ sich zur Großroyal aufheißen. Kaum aber hatte er zwei Drittel des Weges hinter sich und konnte durch den breiten Spalt zwischen Großmars und Bramsegel hindurchsehen, da gellte wie ein Möwenschrei sein Ruf durch die Luft. »Wal, Wal, da bläst er, ein Buckel wie ein Schneeberg, das ist Moby Dick!« Die drei Ausguckleute fielen ein, und alle Mann enterten in den Wanten auf, um den Wal zu sehen, hinter dem sie so lange her gewesen waren. Ahab war jetzt oben angelangt und hing einige Fuß höher als alle anderen genau über dem Indianer, der unter ihm auf dem Eselshaupt der Bramstänge stand. Von dort oben sahen sie den Wal, etwa eine Meile voraus. Mit jeder Woge kam sein hochgewölbter, schimmernder Buckel zum Vorschein und regelmäßig stieg sein stummer Strahl gen Himmel. Da bläst er! Wal, Wal, da bläst er! Da, da, wieder! Heulte Ahab seinen langgezogenen, hallenden Ruf im Takt mit dem immer länger sichtbar bleibenden Atem des Wals. Gleich taucht er. Lehsegel ein, fallen Bramsegel, drei Boote klar zum Ausschwingen. Starbuck, weißt ja, du bleibst an Bord und fährst das Schiff. Bald waren alle Boote zu Wasser außer Starbucks. Alle setzten Segel, alle Paddel wurden geführt und pfeilschnell schossen sie vor dem Winde durchs Wellengekräusel hin. Ahab lag an der Spitze. In Fedallas hohlen Augen glänzte es totenfahl. Widerwärtig zerrte es an seinem Munde. Leicht flogen sie über die Wellen, lautlos wie Nautilusmuscheln. Sie kamen dem Wal aber nur langsam auf. Endlich waren die Verfolger ihrem anscheinend ahnungslosen Opfer so nahe, dass sie den blendend weißen Buckel in seiner ganzen Größe deutlich vor sich sahen, der von federleichtem grünflockigen Gischt übersprüht aus dem Wasser ragte wie eine Insel. Davor sahen sie nun auch die derb gerunzelte, leicht über den Wasserspiegel gehobene Stirn und weit draußen auf dem weichen Teppich der See, von Wellenringen melodisch umspielt, ihren milchweiß glänzenden Widerschein. Wie der Flaggenstock einer schimmernden Kocke, stark im Rücken des weißen Wals, der zersplitterte Schaft einer Lanze, die ihn vor kurzer Zeit getroffen hatte. Dann und wann stieß aus dem Baldachin leichtfüßigen Gevögels, der über ihm herschwebte, eine der zahllosen Möwen herab und wiegte sich mit wehenden Schwanzfedern auf der Lanze. Mit jeder Welle, die von ihm aufgerührt in die Ferne glitt, ging von seinem hellen, geschmeidigen Flanken ein Zauber aus. Noch verbarg sein furchtbarer Leib sich unter Wasser, noch hatten wir seinen scheußlich verzerrten Rachen nicht gesehen. Plötzlich aber bäumte er sich langsam auf, und eine Sekunde lang wölbte sich sein ganzer marmorschimmernder Rumpf hoch empor wie die Felsenbrücke von Virginia. Der Gott offenbarte sich. Dann schwenkte er warnend sein Banner, die gewaltige Schwanzflosse tauchte und verschwand. Mit stillen Riemen und Paddeln und losen Schoten lagen die Boote jetzt unbeweglich auf dem Meere und warteten auf Moby Dicks Wiederkehr. Der Wind frischte auf, die See nahm langsam zu.
»Die Vögel, seht!« rief Tashtego.
In einer langen Kette, wie ziehende Reiher, kamen die weißen Vögel nun mit erwartungsvollem Geschrei einer nach dem anderen auf Ahabs Boot zugeflogen und flatterten und kreisten unablässig über ihm und den Wellen. Sie sahen schärfer als Menschenaugen. Noch spürte Ahab dem Meere nichts an. Doch als er unverwandt hinabschaute, sah er auf einmal aus der Tiefe etwas Weißes, Lebendiges aufsteigen. Nicht größer als ein weißes Wiesel zuerst, doch mit unerhörter Schnelligkeit anwachsend. Da drehte es sich um und er erkannte deutlich zwei lange, verbogene Reihen schimmernd weißer Zähne, die aus der unergründlichen Tiefe heraufstiegen. Wie eine offene Marmorgruft gähnte Moby Dicks verkrümmter Rachen flimmernd unter dem Boot. Und darunter dämmerte, noch kaum vom Blau der Tiefe unterschieden, sein Riesenleib. Ahab warf den Steuerriemen herum und riss so auf der Stelle das Boot von der fürchterlichen Erscheinung zurück. Dann rief er Fedala und wechselte mit ihm den Platz, packte vorn im Bug die Harpune des Schmieds und befahl seiner Crew, die Riemen klar zum Streichen zu halten. Das Boot war so rechtzeitig herumgekommen, dass es den einstweilen noch unter Wasser emporsteigenden Kopf des Wals beim Auftauchen vor dem Bug haben musste. Doch als hätte Moby Dick mit der bösartigen Verschlagenheit, für die er berühmt war, das Manöver durchschaut, legte er sich einmal auf die Seite und schob mit einem Ruck seinen faltigen Kopf der Länge nach unter das Boot. Ein Beben lief durch alle Planken und Spanten und erschütterte das kleine Fahrzeug durch und durch. Der Wal, der schräg auf dem Rücken lag wie ein zubeißender Hai, nahm langsam, tastend, den ganzen Bug in den Rachen, sodass sein langer, schmaler, verbogener Unterkiefer hoch in die Luft stand und mit seiner bläulich-perlmutternen Innenseite bis auf einen halben Fuß an Ahabs Kopf herankam, den er noch überragte. Ein Zahn hatte ihn eine Dolle gefasst, und nun schwenkte der weiße Wal mit der behaglichen Grausamkeit einer Katze, die mit einer Maus spielt, das leichte Zedernboot hin und her. Aus gleichmütigen Augen schaute Fedala zu und kreuzte die Arme. Die tigergelbe Mannschaft aber stürzte übereinander nach Achtern. Indes nun der Wal ungestraft sein Teufelsspiel mit dem todgeweihten Boot trieb, das sich die beiden federnden Dollboards durchbogen, sein Rumpf lag unter dem Boot im Wasser und war vom Bug aus, den er gepackt hielt, mit der Harpune nicht zu erreichen. Indes die anderen Boote wie von einem jäh über sie hereinbrechenden Verhängnis unwillkürlich im Pullen innehielten, sah Ahab sich bei lebendigem Leibe mitten in dem verhassten Rachen, außerstande dem Todfeinde etwas anzutun. Da griff der Besessene in seiner Tantalusqual mit der bloßen Hand nach dem langen Kieferknochen, in dem rasenden Bestreben, ihn vom Boot loszumachen. Doch er entglitt ihm, die leichten Dollborde bogen sich, knickten und brachen, während die beiden Kiefer wie eine ungeheure Schere sich ein Stück weiter achtern schoben und das Boot mitten durchbissen. Kurz Ehe das Boot auseinanderbrach, hatte der Wal tückisch den Kopf gehoben und dabei seinen Biss gelockert. Ahab hatte seine Absicht sofort durchschaut und noch einmal versucht, mit der Hand das Boot loszustemmen und von einem neuen Zubiss zu retten. Er war aber nur noch tiefer in den Rachen hineingeglitten und nach der Seite übergekippt. Der Alte, der sich zum Abstoßen vorgebeugt hatte, musste den Kiefer abermals fahren lassen und wurde hinausgeschleudert, dass er mit dem Gesicht platt aufs Wasser fiel. Wellenkräuselnd überließ Moby Dick nunmehr das Opfer seinem Schicksal und hielt sich in einiger Entfernung, um fortwährend mit seinem länglichen weißen Kopf in den Wogen auf und nieder zu stoßen und sich dazu wie eine Spindel mit dem ganzen Körper langsam um sich selbst zu drehen. Bald aber legte sich Moby Dick wieder flach aufs Wasser und umkreiste mit großer Geschwindigkeit die Schiffbrüchigen. Im Kielwasser seiner Rachgier schäumten die Wellen, als wollten sie ihn zu einem neuen tödlichen Angriff peitschen. Mitten im Gebrudel aber trieb Ahabs Kopf eine auf- und niederwogende Blase, die beim leisesten Anstoß zerplatzen musste. Halb erstickt von dem Schaum, den der Wal mit frechem Schwanz aufrührte, hielt sich der Alte im Sog über Wasser, obwohl er mit dem einen Bein nicht schwimmen konnte. Der Anblick des kreisenden Wals war furchtbar. Mit der Geschwindigkeit eines Planeten umschwamm er die Unglücklichen in immer engeren Kreisen, als wollte er sie unter seinem Leibe begraben. Die anderen Boote, noch unversehrt, hielten sich zwar in der Nähe, wagten sich aber nicht zum Angriff vor. Dies alles war von Anfang an von den Toppen des Schiffs aus mit angesehen worden. Und mit vierkant gebrassten Rahen hielt die Pequod auf den Kampfplatz zu. Schon war sie so nahe, dass Ahab sie aus dem Wasser anrufen konnte. »Halt auf den!« Da überschwemmte ihn von Moby Dick aufgewühlt ein Brecher und schnitt ihm das Wort ab. Als er wieder zum Vorschein kam und von der nächsten Woge mit emporgenommen wurde, schrie er aufs Neue: »Halt auf den Wal zu! Treibt ihn weg!« Die Pequod gehorchte und durchbrach den Bannkreis. Es gelang ihr, den Wal von seinen Opfern zu trennen, und als er grollend abzog, kamen die Boote den Schwimmern zu Hilfe. Mit blutunterlaufenen, geblendeten Augen, die Runzeln von weißem Salz starrend, wurde Ahab in Stubbs Boot gezogen. »Die Harpune«, sagte Ahab und stützte sich mühsam hoch, »ist sie geborgen?« »Ja, Sir, sie ist ja nicht geworfen worden. Hier ist sie«, sagte Stubb und zeigte sie ihm. »Gib her! Fehlt einer!« »Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Riemen war es, Sir. Die fünf Männer sind hier.« »Gut. Hilf mir, Mann, ich will aufstehen.« »So. Nun sehe ich ihn wieder. Da. Immer noch nach Lee. Wie sein Strahl sprüht. Lasst mich los. Nun strömt wieder Leben in Ahabs Glieder. Segel setzen. Riemen bei!« Die Boote kehrten zur Pequod zurück. Bald hingen sie eingeschwungen in ihren Davids. Die beiden Hälften des Wracks waren schon geborgen. Und als alles glücklich aufgeheißt war, brauste das Schiff mit vollem Zeug, die Lehsegel wie Albatrossschwingen weit ausgebreitet, vor dem Winde hinter Moby Dick her. Regelmäßig wurde sein glitzernder Strahl in gleichbleibendem Abstand von den Toppen gemeldet. So verging der Tag. Bald hing Ahab in der Luft, bald schritt er rastlos über Deck. Stumm ging er auf und ab. Nur dann und wann gab er einen Befehl, die Bram noch höher zu setzen, die Lehsegel noch weiter auszubreiten. Den Hut tief in der Stirn gezogen, kam er immer wieder an dem geborstenen Boot vorbei, das sie umgedreht aufs Achterdeck niedergelegt hatten. Bug an Heck und Bruchstellen nach außen,
Schließlich blieb Ahab davor stehen. Und als zögen über den bewölkten Himmel noch dunklere Wolkenschwaden, wehten tiefere Schatten über sein düsteres Angesicht.